The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 28. April. Heute Abend wird der Sound unserer Pioneer-Band die Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main erfüllen. Die Pioneer-Band ist immer dabei, wo auch immer unser Klartext Express einen Zwischenstopp einlegt. 120 Minuten Journalismus warten auf Sie, auf euch mit Chelsea Speaker, mit Alev Doğan, mit Diana Kinnert. Sigmar Gabriel ist zugeschaltet, die Künstlerin und Menschenrechtsaktivistin Enissa Amani ist auf der Bühne live dabei. Und naja, ich werde mit Ihnen, mit euch ein Late-Night-Briefing veranstalten. Ein Late-Night-Briefing zum Mitmachen. Und für besonders treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes habe ich 10 Karten beiseite gelegt. Also schreibt mir schnell und dann wird irgendwann heute Mittag gelost. g.steingart@mediapioneer.com. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf Frankfurt. Erst ein Politiker und ein Kauz ist er auch. Hier erklärt uns der Herr Gesundheitsminister in der Heute-Show, dass er Süßigkeiten mag.
Wenn Kinder also Süßigkeiten essen, es ist aber wenig und einigermaßen gesund, das macht ja riesen Spaß. Daran erinnert man sich ja auch. Also ich habe zum Beispiel, ich kam aus einer Familie, war relativ arm und ich habe als Kind sehr gerne Mars-Schokolade gegessen, diese Mars-Riegel. Und wir hatten aber so wenig Geld, dass ich halt nicht den ganzen Riegel essen konnte. Dann wurde der Riegel geteilt. Ich musste den Riegel dann teilen, wurde durch das schwarze Papier geteilt mit meiner Schwester. Und dann habe ich immer so geteilt, dass meine Schwester ein Stückchen mehr bekam.
Sehr großzügig.
So war es natürlich nicht.
Das ich wollte gerade sagen.
Ich habe zu meinen Gunsten geteilt, aber
ja. Karl Lauterbach war immer mehr als nur Politiker. Er war der Pandemieerklärer, er war der Alleswisser-Professor der SPD und sein liebstes Möbelstück, ja, das war der Gästestuhl bei Markus Lanz und bei Sandra Maischberger. Viele freuten sich, dass er unter Olaf Scholz überraschend Gesundheitsminister wurde. Es gab sogar eine Initiative auf Social Media: Wir wollen Karl.
Wir wollen Karl.
Wir wollen Karl.
Wir wollen Karl.
Eins war unstrittig, der Gesundheitsökonom und Harvard-Absolvent Lauterbach war und ist vom Fache. Der kannte sich mal aus. Aber jetzt ist Schluss für ihn im Amt. Wahrscheinlich zu viel Fachwissen. Er dachte laut Medienberichten, ja, er bleibt Minister, auch unter Merz. Aber jetzt muss er den Stuhl räumen. Das Gesundheitsministerium geht an die Union. Parteibuch schlägt Qualifikation. Das ist nicht richtig. Aber das ist Politik. Laut Bild-Zeitung wird Nina Warken die neue Gesundheitsministerin, eine Rechtsanwältin aus dem Ländle, die im Bundestag die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist. Da muss man schließlich irgendwann auch mal befördert werden. Im Finanzministerium, da tut sich auch was. Jörg Kukies muss gehen. Er war nach der geplatzten Ampel überraschend Finanzminister geworden.
Ich habe heute Morgen noch mal mit meinem amerikanischen Amtskollegen darüber gesprochen, Scott Bessent, der auch wieder sehr klar gesagt hat, es werden Verhandlungen geführt, sehr zügig, mit der Absicht, sich zu einigen.
Der ehemalige Goldman Sachs-Chef in Deutschland, ja, der kennt die Welt der Banken, der Märkte, der Börsen. Und zwar von innen. Cookies wird hochgeschätzt für seine Kompetenz weltweit. Und jetzt, tja, jetzt muss der Top-Banker das Ministerium räumen, um dem Soziologen Lars Klingbeil den Vortritt zu lassen. Ober sticht unter, die Partei, naja, und der Parteichef, die haben immer recht.
Die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei.
Und deshalb durfte dieser Mann hier auch nicht Außenminister werden, Norbert Röttgen, sein Name.
Dadurch, dass ich die CDU in den Fragen unserer Zeit wieder zur intellektuellen Führungspartei in Deutschland machen möchte.
War einst Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, hat viele Bücher zur Außenpolitik verfasst. Aber CDU-Chef Merz und er werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Sie sind Rivalen, auch schon beim Kampf um die Parteiführung. Und deshalb ist jetzt die Stunde des Friedrich Merz und nicht die Stunde des Norbert Röttgen. Die CDU könnte den Gassenhauer der SED vielleicht beim heutigen kleinen Parteitag ruhig auch mal spielen.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
Glück bedeutet das Ganze für Johann Wadephul, denn er darf jetzt Außenminister werden. Wer? Naja, Johann Wadephul. Der Mann stammt aus Husum im hohen Norden, ist seit 40 Jahren in der CDU und seit 2009 schon im Bundestag und hat sich den Ruf als Sicherheitsexperte dort verdient. Er ist immerhin Oberstleutnant der Reserve, hat sich ausgesprochen für die Waffenlieferungen an die Ukraine und ja, für klare Kante gegenüber dem Kreml ist er auch.
Eine glaubwürdige Abschreckung setzt eben voraus, dass man jederzeit auch in der Lage ist, militärisch zu agieren, den Gegner zu schwächen. Und je mehr wir dazu in der Lage sind, umso eher werden wir Russland davon abhalten, die NATO und auch Deutschland anzugreifen. Darum geht es ja.
Prädikat, eine solide Besetzung des Außenministeriums, ganz nach dem Geschmack von Friedrich Merz. Die zweite Innovation, Kabinett von Merz, das heute in seiner Gänze kommuniziert wird. Tja, diese zweite Innovation betrifft das Wirtschaftsministerium. Nach dem Schöngeist Habeck soll nun eine Frau vom Fache ran, Katharina Reiche, ihr Name. Chemikerin ist sie und Chefin einer Energiefirma mit 10.000 Beschäftigten, die Westenergie aus Essen. Unter ihr, so darf man hoffen, würde der Weg in die Energiepolitik weg vom Dirigismus gehen. Bisschen mehr Marktwirtschaft könnte hier ja nicht schaden. Vor einiger Zeit äußerte sie sich dazu schon mal so.
Wir brauchen einen klaren CO2-Preis. Dann kann man viele andere Hilfskonstruktionen getrost verzichten. Auch hier würde ein marktwirtschaftlicher und nicht ein Mikromanagement-Ansatz helfen.
Fazit, kluge Köpfe gehen, neue und darunter auch wieder kluge Köpfe kommen, das ist die Hoffnung. Die Partei hat nicht immer, aber manchmal recht, auch das hofft man.
Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Publizist Albrecht von Lucke, Redakteur bei der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, der analysiert heute Morgen, was die neue Regierung tun muss, damit sie das Vertrauen von uns Bürgern wieder gewinnt.
Diese Koalition wird nur dann Erfolg haben, wenn sie den Streit überwindet.
Anne Schwedt an der Wall Street spricht über eine Studie, die US-Politik und Wirtschaft alarmieren muss. Na ja, und dann verabschieden wir einen sehr, sehr großen Mann der Popmusik. Und dann lesen wir in einem alten Brief von der Titanic, der jetzt für viel Geld versteigert wurde. Über das Wochenende warb die SPD im hessischen Baunatal um die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Denn es gibt Grummeln innerhalb der Partei. Nicht alle sind so zuversichtlich, wenn es um die Zusammenarbeit mit Friedrich Merz und seiner Truppe geht.
Er steckt voller Herausforderungen, aber er steckt auch voller Chancen. Es kommt also wie immer drauf an, was wir draus machen.
Saskia Esken setzt doch auf Verantwortung und ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil natürlich auch.
Es gibt eine rote Linie, über die gehen wir nicht rüber. Und das will ich hier klar nochmal sagen. Wenn irgendwer von mir, von Saskia, von Matthias, von Bärbel, von Hubertus, von anderen, von Sören verlangt, dass wir in einen Weg kommen, wo die AfD auf einmal eine normale andere Partei sei, da sage ich euch, da ist ein Stoppschild. Wir wissen, was das bedeutet, wenn solche Leute Verantwortung für unser schönes Land tragen. Und deswegen, das ist keine normale Partei.
Mit der AfD wird nicht koaliert und Teil der Aufgabe dieser neuen Regierung jetzt aus Union und SPD wird es ja sein, nicht nur jede Zusammenarbeit zu verhindern, sondern überhaupt dafür zu sorgen, dass die Rechtspopulisten wieder kleiner werden. Denn die neueste Forsa-Umfrage zeigt, die AfD gewinnt an Unterstützung. Sie ist aktuell die stärkste Kraft im Lande, vor allem im Osten wird blau gewählt, aber eben nicht nur dort. Mit dem Publizisten Albrecht von Lucke wollen wir jetzt heute Morgen mal das Gelände sortieren. Was da los bei der Union, bei der SPD? Wer hat sich durchgesetzt? Von Lucke ist Volljurist, Politikwissenschaftler, Buchautor, Publizist und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Hören wir doch mal rein, was der Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Albrecht von Lucke.
Schönen guten Morgen, lieber Gabor Steingart.
Die SPD kann doch eigentlich zufrieden sein. Sie hat, wenn man den Ministerien und den Budgets glauben darf, ja einen fulminanten Wahlsieg hingelegt. Und trotzdem gibt es da Unzufriedenheit an der Basis. Warum eigentlich?
Ja, das ist einerseits verblüffend, Sie sagen es zu Recht. 7 Ministerien bei 16,x%, dem mit Abstand schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der SPD. Da sollte man eigentlich meinen, dass der Erfolg von Lars Klingbeil, vor allem auch die Tatsache der Milliardenkredite in puncto Infrastruktur, eigentlich die Partei besänftigt. Dem ist aber nicht so. Wir haben nicht nur das sofortige Veto der Jusos, sondern wir haben, das ist das für mich Bemerkenswerte, keinerlei Begeisterung seitens der SPD.
Aber warum nicht? Warum dieses Grummeln, warum diese Unzufriedenheit? Mehr hätte doch, wenn man jetzt mal objektiv ist, Lars Klingbeil nicht rausholen können.
Naja, es ist eben trotzdem so, dass es an etlichen Punkten große Unzufriedenheiten gibt. Es gibt die nicht vorhandene Bereitschaft der Union, die ja, wir kommen ja gleich noch drauf, weit schlechteres Ergebnis erzielt hat. Die Unzufriedenheit der CDU-CSU ist in Teilen der Basis noch weit größer. Ich glaube, dass Friedrich Merz weit mehr noch wird zu kämpfen haben, weil wir sehen es übrigens ja auch in den Abgängen in Richtung AfD. Die Union hat ersichtlich damit zu kämpfen, dass eine, ja, wie er so schön sagte, ein Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit, der Merz, den er sich selbst genommen hat, dass der schon mächtig negativ zu Buche schlägt. Das hatte aber im Umkehrschluss zur Folge, dass während der Koalitionsverhandlungen die Bereitschaft der Union an neuralgischen Punkten der SPD gewisse Zugeständnisse zu machen, denken wir an die ziemlich haltlose Debatte um den Mindestlohn, denken wir an die Frage um die Steuererhöhung, dass da dann doch ein klares Jetzt seitens von Friedrich Merz kam, das wiederum negativ bei der SPD zu Buche schlägt. Und das ist bisher das große Grundproblem. Wir hatten es mit Koalitionsverhandlungen zu tun, die logischerweise streitig sind. Aber diese Koalition wird nur dann Erfolg haben, wenn sie den Streit überwindet. Also die entscheidende Frage wird sein, wird ab dem nächsten Dienstag, dann wird Friedrich Merz gewählt werden, ich bin davon überzeugt, gelingt es dann dieser Koalition in ruhigeres Fahrwasser zu kommen? Gelingt das nicht, dann nimmt sie einen Lauf wie die Ampel und das würde natürlich die AfD weiter wachsen lassen.
Aber das ruhige Fahrwasser würde ich jetzt widersprechen wollen, Herr von Lucke, das ist Journalisten wichtig. Das Volk guckt drauf, ob geliefert wird, ob die Wirtschaft floriert, ob am Ende mehr in der Tasche bleibt und bei denen das Thema Migration wichtig ist, ob die Zahlen der illegalen Migration so runtergehen, dass man das vielleicht auf den Marktplätzen und in den Bahnhofsvorhöfen auch merkt. Und daran wird sich doch zeigen, ob die AfD zulegen kann oder ob diese Koalition performt.
Das eine bedingt ja das andere. Das eine ist ja nicht ohne das andere zu denken. Ich halte es nicht übrigens nur mit der Migration als dem einzig entscheidenden Punkt. Da werden wir uns sicherlich auch gleicher Meinung haben. Die wirtschaftliche Frage ist meines Erachtens mindestens so wichtig. Also von daher ist das eine klar. Ja, Sie haben ja recht. Sie müssen liefern. Sie müssen Ergebnisse zeitigen. Aber wenn es genauso zugeht, dass genau diese Ergebnisse durch permanenten Streit konterkariert werden, wie es im Falle der Ampel der Fall wird, dann wird diese Regierung kein Land sehen.
Bei der CDU und bei der CSU, da grummelt's ja nicht minder. Diese 1 Billion, mindestens sind das ja 1 Billion Kreditermächtigungen, davon 500 Milliarden für die Infrastruktur, 400 für die Bundeswehr plus X, das X ist offen. Ist das nicht für eine ordnungspolitische konservative Partei eigentlich der Hammer?
Es ist vor allem deshalb der Hammer, weil es im Wahlkampf nicht mitgeteilt und angekündigt wurde. Insofern ist ja Friedrich Merz, kann man zu seiner eigenen Offenheit und Ehrlichkeit ja nur gratulieren in dem Punkt, eben tatsächlich ein gewaltiger Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit. Und wenn man dann noch tatsächlich, und ein Teil der Wählerschaft hat das nicht vergessen, wenn man dann noch hinzuzieht die Tatsache, dass es mit dem alten Bundestag beschlossen wurde, zwar qua Verfassungsrecht legal und rechtlich nicht zu beanstanden, aber unter Legitimitätsgesichtspunkten durchaus weiter ein Problem. Ein neuer Bundestag ist gewählt und der alte Bundestag wird noch einmal herangezogen, um dieses Billionenpaket, was man im Wahlkampf gerade abgelehnt hat, dann durchzubringen. Das ist natürlich generell ein Problem und Sie sagen es auch zu Recht. Ordnungspolitisch ist es für manch einen, obwohl ich es für ausgesprochen richtig erachte. Ich glaube, es ist richtig. Wir brauchen es sowohl im Bereich der Verteidigungspolitik, wir brauchen es auch im Bereich der Investitionen in Sachen Infrastruktur. Aber trotzdem bleibt es natürlich ein Problem, wenn nicht auf der anderen Seite ordnungspolitisch Barrieren und auch andere Bereiche der Bürokratie abgebaut werden. Und das wird natürlich der zweite Test auf die Glaubwürdigkeit einer Union sein, die genau das im Wahlkampf massiv versprochen hat.
Nun, manchmal können ja Personen auch den kleinen Hader in der Sachpolitik überstrahlen. Zahlen. Erste Namen sind ja bekannt. Ist da was dabei, Herr von Lucke, wo Sie sagen, da strahlt was, da ist ein Ludwig Erhard, Nachfolgerin in Gestalt von Katharina Reiche zu sehen, oder da ist ein großer Außenpolitiker in der Schule von, ich weiß nicht wem, Willy Brandt will ich hier gar nicht ins Felde führen, Hans-Dietrich Genscher vielleicht zu sehen. Sehen Sie da was Großes, was glitzert?
Ja, das Schöne ist, die Willy Brandts werden zum Glück, muss man ja leider sagen. Sie werden zum Glück nicht mehr geboren, weil wir diese Jahrhunderte nicht mehr haben. Das müssen wir ja einfach konzidieren. Weder Willy Brandt, ein Hans-Dietrich Genscher, der auch noch mit seiner Ostvita, die er ja hatte, natürlich ein tief gebranntes Kind des letzten Jahrhunderts war. Diese prägnanten Figuren werden nicht mehr geprägt. Und insofern ist es schon natürlich von besonderer Ironie, dass eigentlich Carsten Linnemann, der Erhard-Nachfolger, der Ludwig-Erhard-Nachfolger hätte sein sollen. Er war ja für den Wirtschaftsministerposten vorgesehen.
Auch hätte sein können tatsächlich, qua Vita.
Absolut hätte sein können, wobei ich eben das Bild eines Ludwig Erhard mit einem Linnemann einfach mal machen, so ja die Devise von Linnemann, doch ein bisschen als ironisch wahrgenommen habe. Ein absolutes Kind natürlich ja eigentlich fast schon der Berliner Republik. Linnemann ist ja immer noch recht jung, der ist ja quasi auf den letzten Meter der alten Bonner Republik geboren. Mir scheint was anderes wichtig zu sein. Die Tatsache, dass Friedrich Merz das Problem hat, und das ist doch deutlich, starke Figuren, nämlich sowohl nicht nur Carsten Linnemann, der ja als von vielen als Hoffnungsträger angesehen würde, sondern auch mit Jens Spahn, jemanden hat, der jetzt eben nicht in der Regierung Platz nimmt, sondern die Partei stärkt, als Mann jetzt des Fraktionsvorsitzes, der natürlich einerseits Loyalität, Jens Spahn wird beweisen müssen, bei dem man weiß, welchen Ehrgeiz es er ist, Loyalität wird beweisen müssen, indem er die Partei auf Linie bringt, aber immer natürlich den Verdacht nicht los wird, dass er nebenbei ganz andere Ambitionen vielleicht im Schilde führt. Das bereits ist eine Konkurrenz, eine eklatante Konkurrenz für Friedrich Merz. Und daneben hat es Merz natürlich noch mit vielen ambitionierten Ministerpräsidenten zu tun, an der Spitze Hendrik Wüst, der schon sehr deutlich gemacht hat, übrigens zu Recht deutlich gemacht hat, wie schwach das Wahlergebnis von Friedrich Merz ist mit seinen 28,x%, das zweitschlechteste Ergebnis, was die Union je erreicht hat, und desaströs vor dem Hintergrund, dass die Ampel so versagt hat. Und natürlich nie zu vergessen, der Bayer, ein Markus Söder, bei dem man immer sicher sein kann, so sehr er Loyalität spürt, im Ende spielt er auf eigene Rechnung und allenfalls auf die bayerische, wenn er dort zu bleiben gedenkt. Und ich glaube, er will dort nicht ewig bleiben. Auch Markus Söder wird genau beobachten, wie sich Friedrich Merz bewährt. Das heißt, Merz ist umstellt von hochambitionierten Politikern und es wird sehr spannend sein, zu beobachten, ob er die Statur gewinnt, um den Kredit wieder aufzubauen, den, wie er selbst spielt, wie er selber sagt, den er selber schon ein Stück weit verspielt hat.
Das heißt, Sie sagen, die stärkeren Spieler sind mit Linnemann, Söder, Wüst und Jens Spahn außerhalb des Kabinetts.
Absolut, absolut. Die starken Figuren sind eher außerhalb des Kabinetts. Und das ist für Friedrich Merz nicht unbedingt nur eine Chance. Man wird sehen. Es gibt natürlich die große Chance, auch der bisher noch Unbekannten. Es kommen ja gestandene Ministerinnen aus den Ländern in das Kabinett. Und das ist übrigens ironischerweise, ein Stück weit die Stärke der SPD. Denn so angeschlagen ein Lars Klingbeil ist mit seinen 16,x% und der Tatsache, dass er ja im Wahlkampf auch nicht gerade glänzend operiert hat, denken wir an das Versagen in der Lösung Scholz versus Pistorius. Trotzdem hat Klingbeil das große Glück, dass er letztlich nicht umstellt ist von derartig starken Ministerpräsidenten. Seine Ministerpräsidenten, die müssen sich noch behaupten. Und Klingbeil hat eigentlich nur einen einzigen, der ihm natürlich ernsthaft Konkurrenz macht. Das ist Boris Pistorius. Aber da sehe ich eher eine Allianz. Die beiden brauchen sich wechselseitig. Und man wird dann sehen, wer in 3 oder 4 Jahren den Kandidaten für die nächste Wahl ausmacht. Also ironischerweise ist Lars Klingbeil eher stark aus Schwäche der SPD, während ein Merz schwach ist aufgrund der Stärke seiner eigenen Partei und seiner Konkurrenten.
Das heißt, in welcher Grundstimmung gehen Sie in diese Woche rein, wo die SPD einen Mitgliederentscheid hat, die CDU ihren kleinen Parteitag? Wie sind Sie gestimmt, was die Stabilität, jetzt schauen wir zum Schluss auf das Land, des Landes angeht?
Das danke ich Ihnen, weil ich gehe ein Stück weit fatalistisch in diese nächste Woche. Und Sie merken das vielleicht, das alles sage ich ja nicht leichthin, sondern ich bin ein Stück weit auch konsterniert, weil die Tatsache, dass schon die Koalitionsverhandlung, übrigens auch schon das Agieren von Friedrich Merz im Wahlkampf, so desaströs gewirkt hat, mich nicht gerade glücklich stimmt vor dem Hintergrund, dass ich natürlich auch, wie Sie auch wahrscheinlich weiß, dass diese Koalition funktionieren muss. Funktioniert sie nicht, und das wird sich schon im nächsten Jahr 2026 zeigen, dann wird eines Tages die AfD so stark werden, dass erst auf Landesebene, aber vielleicht auch im Bund, es kein Vorbeikommen mehr an ihr gibt. Deswegen, diese Regierung muss eigentlich aus Gründen, ja, fast schon des Verfassungspatriotismus oder des Patriotismus generell, sie muss Erfolg haben. Insofern hoffe ich inständig, dass ihr das gelingt, habe aber, wie Sie gemerkt haben, schon gewisse Zweifel daran.
Na gut, Herr von Lucke, wir starten mit Ihren Zweifeln, aber vielleicht auch einem Schuss Optimismus, dass es doch anders kommt, als viele Pessimisten es geglaubt haben, dass es vielleicht doch anders kommt.
Wir halten es mit Gramsci, das ist doch immer der schöne Satz, der einem da immer einfällt. Es ist der Pessimismus der Vernunft und der Optimismus des Willens, der am Ende bleibt. Also wollen wir mal hoffen, dass es gut geht, aber ich glaube, wir beide sind gar nicht so weit entfernt. Sie beobachten es ja gleichermaßen kritisch. Hoffen wir es mal, dass es gut geht. Man kann es ja nur hoffen.
Ich hätte noch Oscar Wilde zu bieten. Am Ende, Herr von Lucke, wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende.
Gut, das ist auch nicht schlecht. Das hat was. Okay, merke ich mir. Danke.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
War mir eine Freude.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß auch heute meine Kollegin Anne Schwedt von der Wall Street ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Laut einer neuen Studie, Anne, nehmen immer mehr Amerikaner Schulden auf. Schulden, um ihre Wocheneinkäufe bezahlen zu können. Die erworbenen Lebensmittel werden dann in Raten abbezahlt. Anne, wie viele Amerikaner sind davon betroffen?
Also rund die Hälfte der Amerikaner hat schon mal Gebrauch von Buy Now, Pay Later Optionen, also Ratenzahlungen gemacht. Und von diesen Menschen finanzieren inzwischen 25% ihre Lebensmittel damit. In 2024 waren es noch 14%, also eine deutliche Steigerung. Ratenzahlungen werden ja normalerweise vor allem für teurere Anschaffungen benutzt, wenn der Gesamtbetrag einfach nicht ins Haushaltsbudget passt. Aber dass die Menschen jetzt schon Lebensmittel finanzieren, ist echt eine neue Entwicklung. Und erschreckend dabei ist auch, dass 41% dieser Menschen auch schon mal versäumt haben, ihre Raten pünktlich zu zahlen. Das waren im Jahr zuvor 34%. Was das deutlich zeigt, ist, dass viele Verbraucher Schwierigkeiten haben, selbst für Grundbedürfnisse wie Lebensmittel aufzukommen. Grund dafür sind die unsichere Wirtschaftslage, die anhaltende Inflation und weiter hohe Zinsen. Analysten sehen zwar jetzt noch keinen Grund zur Panik, glauben aber, dass sich die Lage eher noch verschlechtern wird.
Und Anne, sag uns bitte noch, was wird in dieser Woche an der Wall Street wichtig?
Also an der Wall Street steht uns diese Woche eine der wichtigsten Wochen in diesem Jahr bevor. Hunderte Unternehmen veröffentlichen ihre Quartalszahlen, darunter große Namen wie Apple, Microsoft, Meta und Amazon. Gleichzeitig erwarten uns wichtige Wirtschaftsdaten. Am Mittwoch werden die ersten Schätzungen zum US-BIP-Wachstum für das erste Quartal veröffentlicht. Das ist ja mit Blick auf Trumps Handelskrieg besonders spannend. Außerdem gibt es am Mittwoch auch neue Inflationsdaten, super wichtig auch für die nächste Notenbank-Sitzung und ihre Zinsentscheidung. Und am Freitag bekommen wir dann auch noch die neuen Arbeitsmarktdaten, ebenfalls ein wichtiger Indikator, wie es aktuell um die US-Wirtschaft steht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein auf den ersten Blick unscheinbar wirkendes Stück Papier in einem britischen Auktionshaus für die Rekordsumme von 350.000 Euro versteigert wurde. Und wer genau hinsieht, der erkennt am oberen Rand des Schriftstücks eine Prägung und dann den Schriftzug On Board RMS Titanic. Denn es ist nicht der materielle Wert, der diesen Brief so besonders macht, sondern seine Geschichte, die sich zwischen diesen wenigen Zeilen versteckt und die wir bis heute mit dem Film Titanic verbinden. Nur 4 Tage vor dem Untergang der Titanic im April 1912 verfasste Archibald Gracie, ein Unternehmer, ein Historiker aus New York, an Bord des Schiffes diesen Brief. In seiner sehr kurzen Notiz schreibt Gracie über die Titanic, Zitat, sie ist ein ausgezeichnetes Schiff. Doch ich will das Ende meiner Reise abwarten, bevor ich ein endgültiges Urteil über sie treffe. Zitat Ende. Das war mal klug von ihm. Wie viele andere Postkarten und Briefe wurde auch dieses Schriftstück vor der Tragödie von Bord gebracht und versendet. Gracies Brief trägt einen Poststempel aus dem irischen Queenstown. Das war der letzte Halt der Titanic vor Beginn der Ozeanüberquerung. Und nach dem Zusammenstoß der Titanic mit einem Eisberg im Nordatlantik, tja, da sprang unser Archibald Gracie von Bord und hielt sich an einem Faltboot fest, bis er von Helfern tatsächlich gerettet wurde. Über 100 Jahre nach der Katastrophe fand dieses Dokument jetzt einen neuen Besitzer, einen privaten Sammler aus den USA. Der ursprünglich geschätzte Preis wurde dann in der Auktion bei weitem übertroffen. Ein kleines Happy End, lange nach dem großen, dem historischen Unglück.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ausgerechnet jene Menschen, die Musik produzieren und Klänge formen, wie Architekten ein Haus formen, so selten doch im Rampenlicht stehen. Im Schatten der Bühnen erschaffen Produzenten die Gerüste für Hits zum Beispiel. Für Hits, die dann um die Welt gehen und Generationen prägen. Diese Menschen stehen nicht im Mittelpunkt, obwohl ihr Werk, ihr musikalisches Werk, im Mittelpunkt vieler Menschen steht. Der amerikanische Produzent Roy Thomas Baker war einer dieser wichtigen, aber unbekannten Menschen. Erst vor wenigen Tagen, da starb der Thomas Baker, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der 70er und der 80er Jahre. Und er starb im Alter von 78 Jahren. Während sein Name auch heute noch bei vielen für fragende Blicke sorgt, sind die musikalischen Werke von Baker jedem von uns ein Begriff. Er hat auch Ozzy Osbourne produziert. Und die Foreigners. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Niemand Geringeres als Roy Thomas Baker hat aber den Sound von Queen und diesen unverwechselbaren Gesang von Freddie Mercury so nachhaltig geprägt. Seine mit weitem Abstand erfolgreichste Produktion, die bis heute, festhalten, 1,6 Milliarden Mal gestreamt wurde, ist das 6,5-minütige Klang-Epos Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Seine Musikproduktionen waren aufwendig, detailverliebt, ja auch mit einem Hang zur Theatralik. Entstanden sind aber eben nicht nur Songs, die gut klingen und bis heute für Begeisterung sorgen, sondern eben musikalische Kunstwerke, die man wiedererkennt, ohne auch nur einen Blick auf das Cover des Albums geworfen zu haben. Genau das ist ja das Geheimnis guter Musik. Sie muss nicht brüllen oder plakativ sein, um gehört zu werden. Und Produzenten müssen das eben auch nicht sein. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Woche. Und morgen hören Sie an dieser Stelle aus diesem Studio meine Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld hier im Pioneer Briefing Podcast. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.